Hallo und herzlich willkommen zu Off the Record, dem Hintergrundpodcast von netzpolitik.org. Es ist Anfang November und damit mal wieder Zeit für den monatlichen Ausflug in den redaktionellen Maschinenraum von netzpolitik.org. Nach ein paar thematischen Sonderfolgen in den letzten Monaten wollen wir heute mal wieder eine klassischere Folge Off the Record aufnehmen, bei der wir auf die Geschichten hinter den Geschichten schauen, die in den letzten Wochen bei uns im Blog gelaufen sind. Heute geht es, könnte man sagen, um einige Kernthemen des Internets. Es geht um Pornos, Desinformation, Corona-Leugner, Netzsperren, sexistische Kommentare. Also ein paar Themen, die das Internet auf jeden Fall bewegen. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur bei netzpolitik.org und ich freue mich, dass ich in dieser Sendung heute spreche mit Marie Bröckling, meiner Kollegin, die in den letzten Wochen viel geschrieben hat über Jugendmedienschutz, den Umgang mit Pornoseiten und die Bestrebungen einiger Landesmedienanstalten, Netzsperren gegen Pornoseiten einzusetzen. Hallo Marie.
Hallo Ingo.
Und im zweiten Teil der Sendung sprechen wir mit Jana Ballweber, die aufmerksame HörerInnen schon aus der letzten Folge kennen. Jana war Praktikantin bei netzpolitik.org. Praktikum ist jetzt eigentlich schon vorbei, aber wir haben sie für diesen Podcast nochmal wiedergeholt, denn Jana hat vor einigen Wochen einen Kommentar geschrieben, der große Wellen geschlagen hat. Da ging es um einen Beitrag, ein Interview, das im öffentlich-rechtlichen Radio lief, beim Hessischen Rundfunk, mit einem Arzt, Professor namens Bhakti zum Thema Corona und den Umgang damit, hat Jana kritisiert in einem Kommentar, der viel gelesen wurde, viel geteilt wurde und der auch eine große Welle an sehr unfreundlichen, unhöflichen, sexistischen Kommentaren ausgelöst hat. Und Jana hat sich bereit erklärt, mit uns darüber zu sprechen, wie das war. Und darüber freuen wir uns sehr. Hallo Jana.
Hallo.
Hey. Und wie immer schauen wir zum Abschluss der Sendung auch noch auf die Spendenentwicklung von netzpolitik.org. Ein kurzer Blick auf unseren Transparenzbericht. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit dem Thema Pornos. Oder Jugendmedienschutz, wie auch immer man die Perspektive drehen möchte. Marie, du hast mehrere Artikel dazu geschrieben, über eine Offensive im Jugendschutz. Ohne Perso kein Porno hieß dein Text, den du schon vor einigen Monaten dazu ja geschrieben hattest. Ne? Willst du einmal erklären, worum es da ging?
Ja, gerne. Also es gab diese Offensive, kommt vor allen Dingen aus NRW. Die Landesmedienanstalt dort wird geführt von einem Mann namens Tobias Schmidt, der sehr engagiert ist in seinem Job und schon letztes Jahr im Winter 2019 angekündigt hat, er möchte endlich dagegen vorgehen, dass viele Pornoportale praktisch ohne jeglichen Nachweis einfach so erreichbar sind für Menschen, egal welchen Alters in Deutschland. Was, und da hat er recht, schon immer gegen deutsches Gesetz eigentlich verspricht, denn eigentlich müssen Anbieter in Deutschland sicherstellen, dass ihre pornografischen Inhalte nicht für Menschen unter 18 Jahren erreichbar sind. Das heißt, in der Regel müssen sie ein Altersverifikationssystem einsetzen, also in irgendeiner Form einen Personalausweis oder anderes Ausweisdokument abfragen.
In der Praxis sieht das dann so aus heute, dass man einfach, dass du einfach gefragt wirst, bist du über 18 oder bist du in dem legalen Alter in deinem Land, dass du hier rein darfst und dann klickt man auf Ja oder Nein, oder?
Wenn überhaupt. Ich glaube, in ganz vielen Fällen noch nicht mal das. Mhm. Genau, und Tobias Schmidt hat angekündigt, das möchte er so nicht mehr länger stehen lassen. Er wird nun dagegen vorgehen, hat sich damals dann die Erlaubnis erst in Zypern eingeholt, dann auf europäischer Ebene ein ziemlich langer Rechtsweg. Und dann gab es die großen Schlagzeilen. Jetzt Netzsperren stehen bald davor. Und das ist natürlich für netzpolitik.org absolutes Kernthema. Und da habe ich dann begonnen, mich da reinzuwühlen und damit zu beschäftigen, was eigentlich die Hintergrundgeschichten sind, was dann in den letzten Jahren so passiert ist.
Mhm. Erklär vielleicht erst einmal kurz, was ist eine Netzsperre überhaupt und warum ist das für uns ein Kernthema?
Mhm. Genau, Netzsperren können auf verschiedenem Weg umgesetzt werden. Die Art, wie es derzeit in der Vergangenheit meistens der Fall war, ist, dass beim Internetanbieter, also die staatliche Stelle geht zum Internetanbieter und sagt, wir möchten, dass diese Website gesperrt wird, also nicht mehr so leicht zugänglich ist. Und der Internetanbieter macht dann Folgendes. Er geht in sein DNS, Domain Name System rein und streicht den Namen der Internetseite daraus. Was dann passiert ist, das Domain Name System verknüpft den Namen, den leicht merkbaren Namen wie netzpolitik.org mit der IP-Adresse, also mit der genauen Kennziffer dieser Website. Diese Verbindung wird dann gecuttet. Das heißt, Menschen, die nur noch netzpolitik.org in ihren Browser eingeben würden, würden dann nicht mehr automatisch weitergeleitet. Wer allerdings die IP-Adresse bereits kennt, könnte die einfach eingeben. Oder wer einen anderen DNS-Server benutzen möchte, könnte die auch einfach eingeben. Das heißt, Netzsperren sind ein sehr starkes Mittel, weil damit der Staat eigentlich Zensur betreibt, also tatsächlich entscheidet, welche Webseiten seine BürgerInnen aufrufen dürfen oder welche nicht. Gleichzeitig sind sie auch ein sehr wenig wirksames Mittel, weil sie halt zumindest für Menschen, die ein bisschen technisch versiert sind, sehr leicht umgänglich sind.
Und Netzsperren sind so eine Art rotes Tuch eigentlich für viele aus der Netzbewegung. Ein Thema, das uns total lange beschäftigt. Ich selber war da noch nicht dabei, aber das, was sozusagen einer der Spitznamen von Ursula von der Leyen ist ja beispielsweise Zensursula. Ich weiß, dass es vor 10, 11, 12 Jahren eine große Debatte darum gab, weil sie damals noch Familien- und Jugendministerin sozusagen mit einer hehren Absicht auch Netzsperren einführen wollte, nämlich um gegen Kinderpornografie vorzugehen, beziehungsweise die Darstellung von Missbrauch von Kindern, so muss es ja richtig heißen. Genau, und auch da wollte sie eben mit diesem sehr mächtigen Instrument, aber dann doch irgendwie umgehbaren Instrument. Das ist ja sozusagen wie du eben schon gesagt hast, diese komische Doppelbödigkeit der Netzsperre, dagegen vorgehen. Ne? Und es ist eigentlich total spannend, weil ich finde das Thema Netzsperren total spannend, weil es nochmal, weil es ja zeigt, dass das Netz, mit dem Netz verbindet sich ja immer die große Erzählung der Unzensierbarkeit und der großen Liberation sozusagen. Aber es gibt natürlich dann eben doch so ein paar Bottlenecks, wo es eigentlich relativ leicht möglich wäre, Zensur einzuführen. Und die Gefahr ist eben, sobald man dieses Instrument der Netzsperren häufiger einsetzt oder normalisiert, desto leichter sozusagen wird es dann auch für andere Bereiche eingesetzt. Ne? Das fängt an mit einem guten Ziel und wird dann für andere auch in anderen Bereichen eingesetzt. Die Versuchung ist dann sehr groß. Wir kennen das sozusagen der Function Creep, so nennt man es in der Soziologie, ein Instrument, das eingeführt wird für einen bestimmten Zweck, erweitert schleichend seine Funktionen eigentlich. Ne? Das ist so die Gefahr, warum wir uns und viele andere so kritisch auf Netzsperren gucken.
Ne? Ja, genau, und das Spannende für mich war auch, also du hast es ja gerade beschrieben, das Thema ist ein rotes Tuch, hast du es gerade genannt, ein total heißes Thema. Und ich habe dann im Zuge dieser Recherche im Bundestag bei allen Fraktionen einmal angefragt und war so, hier, der Herr Tobias Schmidt aus NRW droht mit der Netzsperre, wie seht ihr das denn eigentlich? Und das war spannend, viele der Fraktionen haben um mehr Zeit geboten, aber schienen sich auf jeden Fall der Wichtigkeit des Themas sehr bewusst. Ich habe außergewöhnlich ausführliche Antworten bekommen und auch außergewöhnlich viel Konsens durch alle Fraktionen hinweg. Also auch die CDU neben der Linken, neben der SPD, FDP, Grüne waren eigentlich, haben alle ganz klar gesagt, ja, wir sehen, dass das ein sehr, sehr umstritten ist und wir werten das selber auch kritisch als Instrument und heißen das nicht einfach pauschal gut oder sagen, ja, weiter so, es gibt eine gesetzliche Grundlage, los geht's, Netzsperre jetzt, sondern durch alle Bundestagsfraktionen hinweg sehr, sehr große Vorbehalte gegen dieses Instrument.
Mhm. Was wäre denn die gesetzliche Grundlage eigentlich dafür, auf der die Landesmedienanstalten, weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist es zwar eine Initiative von der Landesmedienanstalt NRW, aber die anderen Medienanstalten stehen da durchaus auch hinter, oder? Was ist denn die gesetzliche Grundlage, auf der sie Firmen, an die sie ja ansonsten nicht rankommen, die Pornoanbieter sitzen ja nicht in Deutschland, sondern haben ihren Sitz auf Zypern oder sonst wo, ne? Mhm. Was wäre denn die gesetzliche Grundlage, auf der Sie da handeln wollen?
Genau, also alle Bundesländer haben sich in Deutschland, also genau, es ist Jugendmedienschutz auch zum Teil Ländersache, und alle Bundesländer haben sich auf den sogenannten Jugendmedienschutzstaatsvertrag geeinigt. Darauf berufen sie sich einerseits, und andererseits meine ich aber auch auf die Strafprozessordnung, weil es tatsächlich auch eine Straftat in Deutschland, Pornografie Minderjährigen absichtlich zugänglich zu machen. Genau, und man muss also denen auch noch zugute halten. Es war jetzt nicht so, Tobias Schmidt hat gesagt, hier schlimm, überall im Internet Porno, nirgendwo Altersverifikation, wir machen Netzsperre, sondern das war wirklich ein sehr, sehr langer Prozess. Also ich habe dann über das Informationsfreiheitsgesetz, was wir ja immer so gerne nutzen, auch in diesem Fall erstmal alle Dokumente angefragt, sowohl bei der Europäischen Kommission als auch bei der Landesmedienanstalt selber. Alle Schriftwechsel und Briefwechsel, die es zu diesem Thema gab, und konnte die dann auch zum allergrößten Teil einsehen. Und daraus geht tatsächlich hervor, das beginnt spätestens im Oktober 2019, gibt es die ersten Schriftwechsel. Also da ist die Landesmedienanstalt NRW schon an die Anbieter herangetreten. Das sind, um die mal namentlich zu nennen, YouPorn, Pornhub, My Dirty Hobby, die gehören alle drei zu demselben Konzern. Das ist ein US-amerikanischer Konzern, der dahinter steht, MindGeek, und sind an die herangetreten. Und es gab wirklich sehr, also über mehrere Monate hinweg, regen Briefwechsel. Und da drin schreibt die Landesmedienanstalt NRW schon auch immer wieder, wir wollen euch, also ja, sie stellen die Netzsperre als Drohung so in Aussicht, aber sie schreiben auch an mehreren Stellen, wir wollen euch nicht grundsätzlich sperren, weil ihr dürft ja Pornografie im Internet verbreiten. Das ist an sich total zulässig. Wir wollen nur, dass ihr euch an diese Jugendmedienschutzbestimmungen haltet und die endlich umsetzt. Und da muss man schon auch dazu sagen, die Anbieter argumentieren gar nicht, dass das jetzt irgendwie schwierig wäre oder dass sie nicht wüssten, wie das technisch umzusetzen wäre. Das ist, wäre ein leichtes, und man kann eigentlich auch, oder so haben es mir auch andere GesprächspartnerInnen, mit denen ich geredet habe, geschildert, davon ausgehen, dass sie das längst in der Schublade haben. Auch die technische Umsetzung dazu, weil es eine ganz ähnliche Debatte vor anderthalb, zwei Jahren in Großbritannien gab. Da gab es auch Vorstöße, Altersverifikation flächendeckend für Pornografieportale umzusetzen, die damals gescheitert ist auch.
Da gab es richtig großen Protest in Großbritannien, ne?
Da gab es riesigen Protest, genau. Und da gab es die große Befürchtung. Ich glaube, eins der starken Argumente damals war, man befürchtet, wenn diese Pornoportale nun beginnen, Altersverifikation umsetzen zu müssen, dass sie das einfach als neue Datensammlung aufmachen und dass dann natürlich extrem sensible Daten im Zweifelsfall gespeichert würden. Also, dass wenn jemand den Personalausweis hochladen muss, dass dann da Klarname, Adresse und ja das Konsumverhalten, also welche Pornos hat sich diese Person angeguckt, woraus möglicherweise auf irgendeine sexuelle Orientierung oder Vorlieben zurückzuschließen lässt, also extrem sensible Daten.
So tabuisiert, wie Pornografie ja immer noch ist, gesellschaftlich ja auch ein Erpressungspotenzial sich im Zweifelsfall sogar auch daraus ableiten lässt, oder? Bei PolitikerInnen, RichterInnen oder whatever, klar, PolizistInnen. Ja. Aber ist das denn, was die Medienanstalten wollen, dass die Leute ihren Porno hochladen bei das wollen die Medienanstalten sicherlich nicht, dass die Leute ihren Porno hochladen, aber dass die Leute ihren Perso hochladen bei diesen Plattformen. Ist das der Lösungsvorschlag?
Nee, also die Landesmedienanstalten machen dazu selber keinen Lösungsvorschlag, aber es gibt eine andere Kommission, die in Deutschland vorschreibt, wie Altersverifikation auszusehen hat. Und die bieten sehr, also da muss man tatsächlich auch sagen, es gibt datenschutzsparsame Varianten, wie sowas umgesetzt werden könnte. Also auch im Gespräch mit Anke Domscheit-Berg, einer Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion, es wäre durchaus möglich, auch über sowas wie tatsächlich die App des Bundes, die Personalausweis-App, dass der Pornoanbieter nur die Information bekommt, ja, diese Person ist volljährig. Und das heißt, der Anbieter würde nicht erfahren, was ist das Geburtsdatum dieser Person, was ist der Name, sondern nur die Information, diese Person ist volljährig. Das heißt, damit würden diese Datenschutzbedenken aus dem Weg geräumt. Und wie die Pornoanbieter aber selber in ihren Briefen gegenüber der Landesmedienanstalt argumentieren, das fand ich auch sehr, ist ja natürlich immer in so einem sehr juristendeutsch formuliert, aber was sie schreiben ist, sie befürchten, dass die Akzeptanz ihrer NutzerInnen für ein solches Verifikationssystem nicht sehr hoch wäre. Und damit haben sie mit Sicherheit auch einen guten Punkt. Also wer möchte schon gerne, bevor man im Internet Pornos guckt, erstmal sich einloggen und seine Daten hinterlassen?
Ja, das ist ja natürlich auch ein echtes riesiges Thema, tatsächlich eine Riesenbaustelle nach wie vor, sozusagen das Identity Management im Netz irgendwie. Ne? Es gibt jetzt ja Dienste wie Verimi oder sowas, die jetzt nicht mit dem Fokus auf Pornos, aber sowas ermöglichen wollen, dass man ein Identitätsmanagement hat, dass man irgendwo verifiziert hinterlegt hat, wer man ist und welche Kriterien man erfüllt, beispielsweise Volljährigkeit. Aber da muss man schon echt großes Vertrauen haben an so einen Anbieter, oder? Und die meisten Leute haben nach 20 Jahren oder 25 Jahren Internet- und WWW-Geschichte und Überwachungsgeschichte so halt überhaupt kein Vertrauen in die wenigsten Akteure noch, oder?
Ja, total. Und auch, also ich wäre auch wirklich skeptisch, ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht, aber wenn die Anbieter tatsächlich sich irgendwann gezwungen sehen, sowas umzusetzen, also wenn sie dann schon was umsetzen müssten, warum sollten sie dann die datenschutzsparsamste Variante wählen? Also tatsächlich ist das ja auch in deren Interesse oder könnte ja auch einfach wirklich interessant sein für die, auch mehr zu erfahren. Wir reden zwar noch.
Du hast aber dich in deinen Artikeln, beziehungsweise vielleicht doch erst noch mal eine Frage. Du hast ja relativ früh über das Thema berichtet, oder? Und warst eine der ersten, glaube ich, die diese Initiative groß berichtet hat? Oder warst du nur die erste, die das bei mir auf den Schirm gebracht hat, das Thema?
Also die erste mit Sicherheit nicht. Es gibt Spiegel war, glaube ich, eins der ersten Medien, die darüber berichtet haben. Genau, nee, es gab schon ein paar andere Medienberichte davor. Und das, was ich dann gemacht habe oder wo ich mich dann ziemlich langfristig dran gesetzt habe, war natürlich zuerst zu berichten, dass es diese Offensive gibt. Aber dann ziemlich schnell haben wir in der Redaktion darüber gesprochen, dass wir eigentlich einen anderen Weg gehen wollen und nicht nur darüber berichten wollen, hier, das passiert, oha, Netzsperren, oh Gott, was jetzt? Schnell verhindern. Sondern nochmal darüber zu berichten, was steht da eigentlich dahinter? Das ist ja eben auch mehrmals genannt, das ist ja ein ehrenwertes Vorhaben oder grundsätzlich ist das ja nachvollziehbar, der Gedanke, oder für mich auch plausibel, dass natürlich Minderjährige einen besonderen Schutz genießen und keine für sie verstörenden Inhalte im Internet sehen sollen. Aber was sind da eigentlich andere Wege oder Alternativen zu? Das war dann die Frage, die ich mir in meiner Recherche gestellt habe und wo ich dann mit vielen Menschen darüber gesprochen habe.
Ja, genau. Es ist zumindest jetzt erstmal schon interessant, dass die Rechtslage eigentlich wirklich seit 20 Jahren ist. Solche Inhalte dürfen, so wie auch Pornografie, analoge Pornografie vorher, nicht einfach zugänglich sein für Minderjährige. Dass eigentlich heute noch Gesetzeslage ist, aber sozusagen nirgendwo eingehalten wird. Also so ein eklatanter Rechtsverstoß, ob jetzt das wirklich der richtige Zugang ist, Minderjährige von Pornografie fernzuhalten, darüber können wir gleich oder werden wir gleich sicherlich nochmal sprechen. Aber es ist zumindest jetzt erstmal nachvollziehbar, dass aus staatlicher Sicht und gerade dann des Medienanstalten da ein fortbestehender Rechtsbruch irgendwie thematisiert wird. Ne? Man könnte natürlich auch andersrum dann die Rechtslage anpassen, aber es ist schon erstmal nachvollziehbar, dass dann es Bestrebungen gibt, da die Realität der Rechtslage anzupassen und nicht andersrum.
Ja, und das ist auch genau das, was, also Tobias Schmidt ist tatsächlich als Person, die das ja wirklich oder als Einzelperson so stark vorantreibt, gerade auch sehr offen gewesen, damit hat viele Interviews gegeben und das ist genau sein Satz, den er immer wieder sagt, ich setze nur um, was das geltende Recht ist, ich habe mir das nicht ausgedacht, aber es ist meine Aufgabe, das umzusetzen.
Darin gibt es aber eben auch gute Kritik. Du hast unter anderem mit Madita Oeming gesprochen, die einen wunderbaren Tweet, die Soziologin, glaube ich, oder?
Kulturwissenschaftlerin ist sie, ja.
Ah, okay. Kulturwissenschaftlerin und die den wunderbaren Tweet geschrieben hat, lieber Tobias Schmidt, da Sie offenkundig weder Kinder noch das Internet noch Pornos noch Gangbangs besonders gut verstehen, hier ein Thread für Sie. Die hat sich da auf Twitter sehr stark mit auseinandergesetzt, aber eben auch in anderen Medien und mit der hast du unter anderem gesprochen. Ne? Was ist da die Kritik an dem Vorgehen?
Genau, Mandita Oeming ist Kulturwissenschaftlerin und nennt sich, ich weiß nicht, ob sie sich selber auch so nennt, aber wird auch manchmal in Medienberichten zumindest als Pornowissenschaftlerin bezeichnet. Also ihr Forschungsgebiet ist Pornografie. Und mit ihr hatte ich ein total nettes Gespräch. Und sie hat sehr klar gesagt, also dieses, lieber Herr Tobias Schmidt, Sie kennen sich hier offensichtlich nicht mit Gangbangs auf, hat sich auch auf ein sehr, sehr provokantes Zitat von Tobias Schmidt bezogen, muss man dazu sagen. Also wo er gesagt hat, hier jedes Kind kann sich irgendwie mit zwei Klicks Gangbangs angucken.
Genau, wenn bei Kindern der Eindruck entsteht, Gangbang ist eine normale Sexualpraktik, in der die Frau benutzt und gedemütigt wird, dann ist das sicherlich ein extremes Problem.
Ja, und da hat Mandita Oeming und mir gegenüber gesagt und meiner Meinung nach auch sehr zu Recht, solche Aussagen tragen natürlich dazu bei, das Ganze einfach zu moralisieren als Thema an sich. Also da geht es dann gar nicht mehr nur darum, dürft das Kinder sehen an oder nicht, sondern dadurch, dass er dann bestimmte Sexualpraktiken nennt, das ganze Thema auch generell irgendwie gesellschaftlich oder als moralisch verwerflich darzustellen. Und da, finde ich, muss man ja ganz klar die Grenze ziehen, weil Teil dieser Offensive soll ja nicht sein, Pornografie an sich zu verbieten. Pornografie ist zulässig und volljährige Menschen dürfen welche Art der Pornografie, solange es, also die keine Missbrauchsdarstellungen sind natürlich, aber also Konsens-Pornografie gucken, wie sie wollen. Es geht ja nur darum, dass Kinder das nicht sehen sollen. Und da sagt Mandita Oeming dann, sie hält den Weg, das zu sperren oder von Kindern auf so eine Art des staatlichen Verbots fernzuhalten, im Internet nicht für realistisch und auch nicht für den richtigen Weg, sondern sie würde sich wünschen, dass mehr Aufklärung stattdessen stattfindet. Und dann hat sie etwas gesagt, das fand ich sehr schön und auch so spannend, dass ich das direkt an Tobias Schmidt zurückgetragen habe. Sie hat gesagt, warum nutzt nicht die Landesmedienanstalt mit den großen Ressourcen, die sie zur Verfügung hat und mit der Reichweite, die sie auch hat, warum nutzt sie das nicht, um selber Sexualaufklärung zu betreiben? Also sie sind ja eine Landesmedienanstalt. Vom Titel her könnte man ja durchaus denken, dass das da Medienaufklärung auch drunter fallen könnte. Das habe ich dann damals an Tobias Schmidt zurückgetragen und er hat das von sich gewiesen, hat gesagt, das steht nicht in ihrer gesetzlichen Grundlage drin, das ist nicht Aufgabe der Landesmedienanstalt.
Genau, das ist natürlich eine Verlagerung der Debatte so ein bisschen. Ne? Ist Pornografie gut, ist Pornografie schlecht? Ist hier sicherlich eine spannendere Debatte, weil wir eben durchaus alle wissen, dass es hart ausbeuterische Verhältnisse in der Pornoindustrie gibt, dass sexistische Blickwinkel geprägt werden. Und gleichzeitig ist das gar nicht die Debatte hier. Welchen Einfluss haben eigentlich Pornos auf die Gesellschaft oder wie funktioniert die Pornoindustrie? Sondern die Debatte ist, wie kommen Kinder daran oder Jugendliche daran oder nicht? Wie sollten sie damit umgehen? Und ich erinnere mich, dass ich habe ja lange Zeit Jugendarbeit gemacht, dass es auch eben bei den Jugendverbänden und in der Pädagogik eine große Debatte darum gab, sozusagen so zwischen so alten, klassischen, bewahrpädagogischen, nennt man das ein bisschen abfällig, Modellen, die irgendwie versuchen, Kinder von allen möglichen oder Jugendliche heranwachsende von allen möglichen schädigenden Einflüssen fernzuhalten. Inklusive Pornografie dann natürlich und denen, die eher sozusagen einen empowernden Ansatz verfolgen, die sagen, okay, man kriegt es ja nicht aus der Welt, man kann eh nicht verhindern, dass es irgendeine Form des Zugangs und der Berührung damit gibt. Deshalb sollten wir Kinder und Jugendliche lieber in die Lage versetzen, Kinder wahrscheinlich eher nicht, sondern Jugendliche in die Lage versetzen, damit umzugehen, das zu reflektieren, auch die Entstehungsverhältnisse mitzudenken und zu reflektieren, den Male Gaze, den männlichen Blick, der den Großteil der Pornos prägt, kritisch hinterfragen zu können und all diese Dinge, oder?
Ich finde das spannend, weil du gerade nochmal gesagt hast, Kinder, oder diese Unterscheidung auch zwischen Kinder und Jugendlichen, das war auch oft eine meiner Fragen an meine InterviewpartnerInnen, ob da nicht eigentlich eine Unterscheidung sinnvoll wäre, ob es nicht einen großen Unterschied macht, ob nun eine Person 10 Jahre alt ist oder 16 Jahre alt. Genau, und tatsächlich, das Gesetz macht da keinen Unterschied. Also unter 18 ist unter 18 und dieser Person darf keine Pornografie zugänglich gemacht werden. Und im Gespräch neben Mandita Oeming noch mit einer anderen Pädagogin gesprochen, Jessica Euler, die arbeitet in so einer Elternmedienberatungseinrichtung. Und sie und auch weitere Personen, mit der ich gesprochen habe, haben übereinstimmend gesagt, in ihrer Erfahrung, also über all die Jahre, mit denen sie mit Eltern und Kindern arbeitet zu diesem Thema, zu Medienaufklärung, ist ihr Eindruck, Kinder haben gar kein Interesse an Pornografie. Also Kinder würden gar nicht von sich aus auf Porno-Webseiten gehen oder sowas aufsuchen. Höchstens, hat sie gesagt, in Fällen von so Mutproben oder sowas mal. Aber Kinder würden sowas an sich gar nicht aufsuchen. Deswegen würde sich für sie dieser Problematik gar nicht auftun. Also die Frage gar nicht stellen, von wie kann man Kinder davor schützen, weil...
Ja, wobei es ja schon dieses Narrativ gibt oder dieses gesellschaftliche, dass genau das, der Übergang von Kind zu Jugendlich sich immer weiter vorverlagert und insofern dann auch der Berührungspunkt mit Pornografie, oder? Das, ich glaube, vor so einem Hintergrund argumentiert dann auch der Schmidt, würde ich jetzt mal vermuten. So dieses gefühlte, diese gefühlte Empirie, ja, das wird ja immer früher und immer schlimmer.
Na genau, und also das Gespräch, was ich dann mit denen hatte oder wo wir immer wieder drüber geredet haben, war, wenn man wegkommt von der Idee der, das muss irgendwie gesamtgesellschaftlich reguliert werden oder der Staat setzt durch, dass keine Person unter 18 da einfach Zugang zu erhält, dann wäre die Alternative dazu, das wird nicht, das ganze Internet wird gefiltert oder gesperrt, sondern das wird lokal durchgesetzt. Also dann gibt es so Ansätze von, man macht lokale Filterprogramme auf zum Beispiel Geräten, die Kinder oder Jugendliche bis zu einem gewissen Alter nutzen. Und da habe ich auch mit Stefan Schellenberg geredet, der betreibt eines dieser oder ist Leiter eines der wichtigsten Jugendschutzprogramme, Filterprogramme, USPROC heißen die. Genau, und hat mir da erklären lassen, wie die funktionieren. Und mein Eindruck war, die funktionieren sehr zuverlässig. Er sah da auch keinen weiteren Handlungsbedarf, weil er hat gesagt, wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte das wünschen, dann kann man sowas schon umsetzen und da kann man halt auch Abstufungen schaffen. Also solche Filterprogramme erlauben für viel mehr Spielraum und Abstufungen, als es eine Altersverifikation überall erlauben würde. Und da kann man dann mit Kindern oder Jugendlichen halt auch drüber sprechen oder Absprachen treffen. Das fand ich sehr spannend und trotzdem all diese PädagogInnen, mit denen ich da geredet habe, haben auch übereinstimmend gesagt, das macht eigentlich realistisch nur Sinn bis zu einem Alter von 14 Jahren. 14, 15, also kommt natürlich auf das Kind an, aber dass man an 16-Jähriger im Regelfall oder beim Großteil der Jugendlichen eigentlich nicht mehr vermitteln kann von hier, ich installiere dir ein Filterprogramm und sorge dafür, dass du bestimmte Webseiten nicht aufrufen kannst, sondern dass man in dem Alter allerspätestens oder eigentlich so weit, wie du es eben genannt hast, herangeführt haben muss oder aufgeklärt haben muss, dass Jugendliche dann selber in die Lage versetzt worden sind, genau, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen oder sich da zu bewegen.
Das weist ja nochmal auf ein ganz anderes Problem hin, oder nicht ganz anderes, aber damit zusammenhängendes Problem hin, nämlich, dass die Sexualerziehung eigentlich ja zu Hause stattfinden sollte, aber in den meisten Fällen nicht stattfindet, sondern Jugendliche im Internet oder durch Pornos aufgeklärt werden. Und das eigentlich das Problem ist sozusagen, dass die erste Berührung mit Sexualität oft Pornografie ist, anstatt dass es da sozusagen im Sinne einer durchdachten, befähigenden Pädagogik irgendwie eine Heranführung gibt, ne?
Absolut, ja. Und das geht ja auch in so eine Richtung, wie was Madita Oeming gesagt hat, mit so Vorstellungen von, so könnten nicht Landesmedienanstalten selber Aufklärung mit betreiben. Sie hat dann auch als noch sozusagen noch weiterführenden Gedanken sowas in die Runde geworfen, wie was wäre, wenn, so wie es Filmförderung in anderen Bereichen gibt, auch staatlich mitfinanzierte Pornografie gäbe, die dann halt in irgendeiner Weise mehr oder eher diesen Aufklärungscharakter vielleicht geeignet wäre, den zu übernehmen, als das, was derzeit kursiert.
Oder zumindest nicht total sexistisch ist, oder? Also es gibt ja feministische Pornografie, die eben ja auch ein Tool des Empowerments sein kann. Hast du noch weitere? Du hast dich genau ja auch mit den Alternativen, du hast da, finde ich, das sehr nette Wort progressiver Jugendmedienschutz geprägt. Gibt es da noch weitere Alternativen, die man da nennen könnte, müsste, die besser wären, als mit Netzsperren gegen Anbieter vorzugehen, wenn sie nicht eine Altersverifikation einführen?
Genau, also ich glaube, ein Großteil der Programme lassen sich unter diesem Begriff lokale Filterprogramme zusammenfassen. Das war das, was ich eben genannt habe mit dem.
Geht das da noch eine Frage zum Beispiel? Gehen die auf dem Telefon eigentlich auch? Smartphone, ja, diese früher, Filterprogramme?
Genau, lange Zeit hatte, also unter anderem USPROC, glaube ich, das Problem, dass die für Smartphone nicht optimiert worden sind. Mittlerweile geht das, ja. Die sind auf allen Geräten verfügbar. Der Nachteil hier ist, und da. Oder das hast du eben auch schon angesprochen, ist natürlich, dass Sorgeberechtigte erstmal diesen Schritt gehen müssen und proaktiv sowas installieren müssen oder auch, also sowohl technisch als auch also dazu befähigt sein müssen, als auch überhaupt das Wissen darum haben müssen, dass es sowas gibt. Und da hat unter anderem Tabea Rösner, Bundestagsabgeordnete für die Grünen, in einem Gespräch mit mir angeregt, ob man nicht den umgekehrten Weg gehen könnte und lokale Filter oder wie so eine Art Mini-Netzsperre am Router per Default festsetzen könnte. Also dass, wenn Router ausgeliefert werden, sie standardmäßig so Kinderschutz, Jugendschutz Einstellungen vorgenommen haben, und dann müsste ich als Haushalt, wo keine Kinder oder Jugendlichen leben oder ich das einfach nicht wünsche, das wieder ausschalten. Und das würde diese Verpflichtung von den sehr Sorgeberechtigten wegnehmen, dass die immer diejenigen sind, die sich selber informieren müssen und die Einstellung vornehmen müssen. Das fand ich auch einen spannenden Ansatz. Was in den Gesprächen auch immer wieder rauskam, da gibt es noch sowas wie so Kindersuchmaschinen, wenn man kein Filterprogramm installiert hat, aber dass man Kindern entweder eigene Suchmaschinen, wie so FragFinn heißt eine bekannte, oder halt Kinder- und Jugendschutzeinstellungen innerhalb von irgendwelchen Plattformen, auf denen sie sich bewegen, sozialen Netzwerken vornehmen. Eine spannende Sache da fand ich im Gespräch, dass wirklich mehrere von den PädagogInnen, mit denen ich geredet habe, meinten, dass sie wirklich gerade bei Kindern diese Problematik mit Pornografie gar nicht aus ihrem Alltag kennen oder gar nicht so erleben, sondern dass sie viel mehr beschreiben, oder also so Szenarien, die beschrieben worden sind, Kinder suchen häufig nach Tieren im Internet, weil sie das spannend finden oder weil das ein Thema ist, was Kinder interessiert, und kommen dann auf Gewaltdarstellung gegenüber Tieren. Und das ist zum Beispiel ein Problem. Und das, also genau, dass die Szenario von so Kinder geben irgendwas ein und kommen aus Versehen auf eine Porno-Website, einfach gar nicht so, in ihrer Erfahrung gar nicht so realistisch ist oder gar nicht so häufig. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt, wenn man darüber nachdenkt, von wie moralisiert ist jetzt diese Debatte oder nicht.
Zum Abschluss vielleicht nochmal, wie geht's jetzt eigentlich weiter damit? Also die Landesmedienanstalten drohen irgendwie, lassen die Muskeln spielen und verfolgen weiter die Idee der Netzsperren, oder?
Ja, also ich glaube, meine letzte, ich frage das regelmäßig ab bei der Landesmedienanstalt. Und meine letzte Information von ein paar Wochen ist, ja, das ist noch aktuell, die drei MindGeek-Anbieter haben mittlerweile eine Kanzlei beauftragt für sie in Düsseldorf, die jetzt Schreiben schreibt. und das ist gerade vom Gericht in Düsseldorf. Das heißt, es wird jetzt gerichtlich verhandelt. Und wie lang das dauert, ich habe neulich mit der Pressesprecherin vom Gericht telefoniert, ist gerade noch nicht absehbar. Scheint ein bisschen größer zu werden. Mein Eindruck der ganzen Sache war, die Anbieter haben schon jetzt richtig Sorgen bekommen und versuchen da jetzt auf jeden Fall das zu verhindern erstmal.
Und im Rahmen des neuen, es gibt ja, die aktuelle Familienministerin plant auch ein Jugendschutzgesetz, oder? In dem Zuge könnten die Netzsperren auch nochmal, es geht nicht nur darum, aber würde die Möglichkeit der Netzsperren auch nochmal verstärkt werden, oder?
Genau, Franziska Giffey oder aus dem Hause kommt gerade ein Gesetzentwurf für ein neues Jugendschutzgesetz. Das ist nicht ganz dasselbe Thema, aber ist auch spannend, weil da ähnliche Sachen diskutiert werden. Und spannenderweise in der Begründung zu dem Gesetzentwurf eigentlich das aufgegriffen wird, was ich gerade zuletzt gesagt habe. Also da wird unter anderem auf Interaktionsrisiken im Internet angespielt und damit eigentlich auch viel stärker in den Bezug genommen, dass eine der großen Gefahren, die Kinder und Jugendliche gerade im Internet erleben, nicht so sehr das Auffinden von Materialien ist, was sie nicht sehen wollen, sondern eigentlich vor allen Dingen die Interaktion mit anderen NutzerInnen, die sich ja tatsächlich durch keine Netzsperren, aber auch durch keine lokalen Filterprogramme verhindern lassen. Genau, und da werden gerade so Sachen diskutiert oder wurden jetzt vorgeschlagen, wie dass die Anbieter noch mehr oder in einem weiteren Maße als bisher auch gesetzlich verpflichtet werden sollen, bestimmte Privatsphäre-Einstellungen standardmäßig bei Accounts von Minderjährigen festzulegen oder zumindest die Möglichkeit dazu zu bieten.
Okay, das Gesetz ist aber noch nicht verabschiedet, ne? Das ist ein Referentenentwurf.
Genau, das ist ein Entwurf. Ich glaube, der Zeitplan war für Frühjahr, also in den nächsten Monaten.
Okay. Dann vielleicht erstmal so viel zum Thema Altersverifikation, Jugendschutz, Pornografie und Netzsperren. Ja, danke, dass du darüber berichtet hast bei uns im Blog und auch hier. Und wir lesen dann womöglich noch mal mehr von dir dazu.
Ja.
Ich freue mich, dass jetzt Jana, die ja schon die ganze Zeit dabei ist, aber wir jetzt zu Janas Thema kommen. Es ist sehr selten, dass wir hier, oder ich glaube bislang noch nie der Fall gewesen, dass wir in Off the Record auch mal einen Kommentar thematisieren. Aber warum nicht? Klassischerweise sind es ja eben längere Recherchen oder so weiter. Aber dieser Kommentar hat ein paar Wellen geschlagen und ist aus mehreren Gründen ja interessant. Deshalb wollen wir ihn hier thematisieren. Interview mit Corona-Leugner. Der Hessische Rundfunk handelt fahrlässig, so heißt der Kommentar. Und im Teaser steht, der öffentlich-rechtliche Sender lässt falsche Behauptungen zur Verbreitung des Coronavirus unwidersprochen stehen. Damit geht die Redaktion denen auf den Leim, die gelernt haben, wie man den öffentlichen Diskurs hackt. Ein nachträglicher Faktencheck kann den Schaden nicht wiedergutmachen. Ein Kommentar. Jana, du hast diesen Kommentar geschrieben. Erklär noch mal kurz, worum es ging dabei. Worauf hast du dich bezogen? Warum handelte der Hessische Rundfunk fahrlässig?
Genau, also es ging um ein Interview, was der Hessische Rundfunk ausgestrahlt hat mit Sukharit Bagdi. Das ist ein Professor im Ruhestand der Uni Mainz, Mikrobiologe. Und der ist zu Beginn der Pandemie irgendwie falsch abgebogen und verbreitet seitdem unbelegte oder falsche Thesen zur Pandemie. Hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit seiner Frau, was sich sehr gut verkauft, was in den Bestsellerlisten ganz oben stand.
Und Fehlalarm Corona, ne?
Genau, der Hessische Rundfunk hat dann eben ihn interviewt. Das war vor ein paar Wochen, also als es gerade so anfing, dass man merkt, oh je, die zweite Welle wird jetzt sehr ernst. Und er durfte eben in diesem Interview weitestgehend unwidersprochen sagen, es gibt keine Pandemie, die Tests sind unzuverlässig, also die PCR-Tests, mit denen man eben das Virus nachweisen soll. Und die Moderatorin hat nicht wirklich kritisch nachgefragt. Und das schlug dann jetzt auch nicht nur von mir, sondern auf Twitter allgemein große Wellen, dass sich viele Leute eben darüber beschwert haben, dass er als Experte da befragt wird, obwohl schon vorher bekannt war, dass vieles, was er eben zu dem Thema zu sagen hat, nicht unbedingt auf Fakten basiert. Und genau, dann habe ich den Kommentar geschrieben und kurze Zeit später, ich glaube an dem Tag noch, kam dann raus, dass das Interview gar nicht ursprünglich vom Hessischen Rundfunk kam, sondern vom Mitteldeutschen Rundfunk, die das ursprünglich gesendet haben und der Hessische Rundfunk die Fragen nur nochmal neu aufgenommen hat, dabei noch ein bisschen unkritischer gemacht hat und die O-Töne von Bagdi einfach vom NDR genommen hat. Und deswegen hat das Ganze dann nochmal so eine journalistisch fragwürdige Dimension bekommen, die jetzt gar nicht mit dem, welchen Experten lädt man ein, sondern wie transparent macht man eben, woher die O-Töne stammen, die man im Radio sendet. Das ist dann so die zweite Dimension, die das bekommen hat.
Mhm. Vielleicht erstmal, hast du eine These, warum das beim Hessischen Rundfunk so passiert worden ist? Man kann ja jetzt auch denken, okay, wenn sie es noch unkritischer gemacht haben, dann würde irgendwie eine Absicht dahinter stehen, aber das war ja in dem Fall, glaube ich, nicht der Fall, oder?
Kann ich natürlich nicht sagen, aber ich würde es denen auf jeden Fall nicht unterstellen. Also ich denke, dass das kommt in dem Kommentar dann ja auch so ein bisschen raus, einfach die Absicht dahinter stand, wir wollen die Vielfalt abbilden, die es eben gibt, aber in dem Fall eben leider nicht die Meinungsvielfalt, die ja immer wünschenswert ist, sondern die Vielfalt an alternativen Fakten, wie es gewisse Leute nennen. Und das ist eben das, was ich dann kritisiert habe. Und die Unterscheidung ist da, glaube ich, einfach nicht gemacht worden zwischen wir bilden eine Meinungsvielfalt ab und wir bilden eben eine Vielfalt ab von Leuten, die falsche Zahlen behaupten.
Mhm. Genau, das ist ja tatsächlich ein Vorwurf, den es immer wieder zu hören gibt. Es gibt eben, das Buch ist ein Bestseller, dieses Corona-Fehlalarm, und es gibt eben ja relevante Größen in der Gesellschaft, die finden, dass die Medien zu einheitlich berichten, sozusagen. Ne? Also man muss jetzt erstmal diese Kritik gar nicht annehmen, aber man kann jetzt erstmal feststellen, es gibt Leute, die sagen, okay, die Medien haben sehr einheitlich berichtet über Corona und die Corona-Maßnahmen. Da gab es eine große Einhelligkeit. Das ist ja auch, das ändert sich jetzt gerade, weil es ja auch eine stärkere politische Debatte jetzt darum geht, muss das Parlament beteiligt werden und so weiter. Genau, aber bis hin zu ja auch durchaus anerkannten Leuten sozusagen wie Julie C. und so weiter, die irgendwie kritisiert haben, dass die Medien an der Stelle zu einheitlich berichten. Und du meinst also aus dem Gefühl, oder es könnte eine Motivation gewesen sein, das sozusagen das mal anders zu machen an der Stelle, ja? Also auch das, was man jetzt irgendwie, wenn man es naiv sagt, einen Pandemiekritiker oder einen Kritiker der Maßnahmen zu Wort kommen zu lassen. Aber das Problem ist, dass er als Experte zu Wort gekommen ist und nicht als Vertreter einer sozusagen einer eher nicht faktenbasierten, sondern meinungsbasierten Perspektive auf die Corona-Pandemie, oder?
Genau, also das Framing als Experte ist mal das erste Problem. Da ist man dann so ein bisschen in dem Bereich, wie sucht man seriös Experten aus? Gerade im Wissenschaftsjournalismus ist das ja irgendwie immer eine große Diskussion. Wer hat eigentlich Reputation und nach was wird das bemessen? Und Bhakti war ein angesehener Professor der Uni Mainz, aber erstens ist er im Ruhestand, zweitens ist er kein Virologe, sondern Mikrobiologe und hat auch nicht direkt zum Coronavirus geforscht. Und das ist irgendwie natürlich für den Laien dann schwer nachzuvollziehen und kann man den Leuten meiner Meinung nach eben auch nicht zumuten, selber zu schauen, wie oft wurden die Paper, die Bhakti zu welchem Thema geschrieben hat, irgendwie mal zitiert und wie hoch ist dann eben seine Reputation. Und das ist die Auswahl, die eben die Medien dann treffen müssen. Und dass er als Experte geframed wurde, ist sozusagen das erste Problem. Und das zweite ist aber eben auch die Falschbehauptungen, die ja erwartbar waren, weil er eigentlich seit März dieselben Thesen aufstellt, seine Meinung nicht großartig geändert hat auf Basis von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wenn sowas eben erwartbar ist, dann frage ich mich eben, warum man dann ihn überhaupt das sozusagen auf dieser Plattform verbreiten lässt oder nicht zumindest jemand dazusetzt, der live und zur selben Zeit und zeitgleich in demselben Beitrag diesen Behauptungen was entgegensetzen kann.
Mhm. Das ist ganz lustig. Ich habe neulich der Deutschlandfunk hat so ein, ich glaube, es ist ein relativ neues Podcast-Format, nach Redaktionsschluss, in dem sie auf Medienkritik von LeserInnen oder HörerInnen eingehen und die dann einladen. Da hat dann jemand, der ist ja im Detail auch egal, jedenfalls war da auch Ranga Yogeshwar dabei und der wiederum hat gesagt, dass er mehrfachst angefragt wurde von verschiedenen Medien mit Suharat Bhakti zu diskutieren und er hat für sich gesagt, er hat das immer abgelehnt, nicht weil er nicht auch diskutieren wollen würde mit dem, sondern weil er findet, dass es in den Medien einfach ein gewisses Grad an, du kannst die Differenzierung von einer wissenschaftlichen Debatte an der Stelle nicht darstellen und vor allen Dingen kannst du kommst du in die Situation, dass dann der eine etwas behauptet und sagt, naja, das ist ja aber so und so und Studien belegen das und dass dann der andere sagt, andere Studien sagen aber das und das, dass es sozusagen kaum nachvollziehbar ist für HörerInnen, LeserInnen an der Stelle dann richtig einzuordnen oder nachzuvollziehen, was stimmt jetzt an der Stelle eigentlich, beziehungsweise welche Studien sind wie zu gewichten an der Stelle, weshalb er gesagt hat, das würde immer problematisch sein, weil es dann immer dieses, naja, gut, es gibt halt zwei Sichtweisen darauf, am Ende das Bild davon verstärkt, anstatt sozusagen nachvollziehbar zu machen, okay, was ist eigentlich der wissenschaftliche Konsens?
Es kommt ja noch ein Vertrauensproblem hinzu, dass man eben sagt, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt eine Studie von beispielsweise Christian Drosten anführen würde, würden viele Kritiker dieses Argument nicht gelten lassen, weil sie eben ihn als irgendwie gesteuert, bezahlt, was auch immer hinstellen mit irgendwelchen Interessenskonflikten. Das ist genauso, also das ist das Problem, wenn man dagegen argumentiert, dass viele KritikerInnen die Fakten auch nicht gelten lassen und weder den Medien, der Wissenschaft, staatlichen Stellen eben genug vertrauen, um die Argumente und die Fakten eben dann so gelten zu lassen. Das ist ein bisschen das Problem, was noch dazu kommt.
Jetzt hat dein Kommentar sicherlich mit dazu beigetragen, daraus sozusagen auf die Probleme in dem Fall hinzuweisen und das tatsächlich auch mit zu skandalisieren. Du hast ja noch auf einen anderen Punkt hingewiesen, der sozusagen ja, was Falschinformationen oder den Umgang mit Falschinformationen im Netz angeht, den Faktencheck sozusagen, wenn man dann einen Faktencheck nachliefert, den sehen viel weniger Leute. Der Faktencheck erreicht immer weniger Leute, deutlich weniger Leute als die Originalmeldung, ne? Das ist ein strukturelles Problem.
Genau, und den Faktencheck, also es ist ja auch immer die Frage, was man verbreiten möchte. Und wenn jemand überzeugter Gegner der Maßnahmen ist, dann wird er natürlich das Interview mit Bhakti problemlos verbreiten können in seiner eigenen Bubble und sich da dann auch noch, also da noch einen Vertrauenszuschuss bekommen, weil es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk lief, der immer noch...
Da färbt dann die Reputation sozusagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ab auf den Akteur dann an der Stelle, ne?
Genau, und gleichzeitig muss man dann ja aber den Faktencheck nicht zusätzlich mit verbreiten, wenn der dem eben widerspricht, weil viele Leute im Internet ja nicht unbedingt um diese Ausgewogenheit besorgt sind, die in ihrer eigenen Bubble auch hinzubekommen. Mhm.
Gab es ein Einsehen beim Hessischen Rundfunk?
Also die Reaktion auf Twitter kam relativ schnell, wo sie doch sehr zerknirscht waren. Das Wort Entschuldigung ist, glaube ich, nicht gefallen, aber es war so, wir verstehen die Kritik und wir können das besser und wir werden den Faktencheck eben nachliefern. Also das war so das erste Einsehen, dass man sagt, okay, wir machen den Faktencheck immerhin mal. Die Überschrift, die Online-Überschrift bei dem Audiobeitrag wurde geändert, weil das eben vorher ein Zitat von Bhakti war, was... in dem, also so aus dem Zusammenhang gerissen, einfach sehr problematisch war. Und es wurde dann auch ein redaktioneller Hinweis hinzugefügt online, dass die Fakten eben bezweifelt werden dürfen und der Faktencheck wurde verlinkt. Das war so das, was passiert ist. Und dann kam aber, als dann eben das so ein bisschen weiterging, ein Statement vom Hessischen Rundfunk selber, also von der Presseabteilung, wo man eben nur bedauert hat, dass man ohne Kennzeichnung das vom MDR übernommen hat und die Verantwortung so ein bisschen abgeschoben hat, meinem Eindruck nach, und gar nicht mehr darauf eingegangen ist, ja gut, aber vielleicht haben wir auch was verkehrt gemacht, dass wir das eben so übernommen haben, sondern nur gesagt hat, es war doof, dass wir es nicht extra gekennzeichnet haben. Hier ist es eigentlich vom MDR. Und das fand ich dann wiederum ein bisschen problematisch, diese Praxis, die dann eben noch dazu kam von Transparenzproblemen.
Ich glaube, das ist tatsächlich nach meinem Kenntnisstand sogar relativ weit verbreitet unter öffentlich-rechtlichen Sendern, dass die Interviews sich hin und her schieben sozusagen und die wiederverwerten. Macht ja an einer gewissen Stelle auch Sinn, aber das nicht zu kennzeichnen, dass ein Interview nicht im Original geführt wurde, ist schon eine absurde Praxis.
Ja, genau. Und dann eben auch O-Töne zu nehmen und die Fragen nachzusprechen, aber gar nicht dieselben Fragen zu stellen, sondern praktisch die Antworten von einem Interviewpartner auf andere Fragen dann plötzlich zu bekommen, finde ich auch irgendwie seltsam.
Mhm. Vielleicht noch einmal, weil wir das jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben, was sind denn eigentlich problematische Aussagen gewesen in dem Interview oder mal eine problematische Aussage, von der eigentlich klar ist, dass sozusagen der wissenschaftliche Konsens ein anderer ist? Weil das sollte man vielleicht, also ich meine, die Debatte beschäftigt uns ja noch weiter, vielleicht an der Stelle auch mal explizit machen.
Genau, also ich glaube, das herausragendste Beispiel sind eigentlich die PCR-Tests, also die Tests, wo man eben einen Abstrich macht in der Nase oder im Rachen, wo eben dann nachgewiesen wird, ob man positiv auf das Virus getestet ist und auch wie hoch die Viruslast ist, also wie sehr man infektiös ist dann. Mhm. Und Bhakti spricht eben im Interview, ich weiß nicht, er nennt sogar irgendwelche Prozentzahlen, wie hoch diese Tests falsch positiv sind, also wie hoch der Fall eintritt, dass man nicht infiziert ist, aber der Test sagt, dass man infiziert ist. Mhm. Und nennt da irgendwie eine Zahl von 2%, glaube ich. Und das ist eben auch das, wo dann im Faktencheck, den ich mir auch angehört habe später vom Hessischen Rundfunk, ein Virologe dann sagt, das stimmt einfach nicht. Es ist einfach falsch, dass diese Zahl so hoch ist. Und die Zahl, also die Fälle, wo der Test wirklich mal falsch positiv war, also es gibt solche Fälle, vereinzelt, sind es verunreinigte Proben. Also das Testverfahren an sich ist zuverlässig. Und wenn die Proben verunreinigt sind, klar kann das dann passieren, dass eben solche falsch positiven Ergebnisse kommen. Aber Bhakti hat daraus dann eben gestrickt, 2% der Leute, die irgendwie getestet werden, sind falsch positiv und müssen dann eben in Quarantäne, also haben eine Einschränkung ihrer Grundrechte, obwohl sie gar nicht infiziert sind und das geht eben nicht. Aber wenn es so wäre, natürlich ist das dann problematisch, aber es ist einfach nicht so. Die Fakten sind eben nun mal anders, die Tests sind nun mal zuverlässig.
Ja, eigentlich faszinierend, dass nach... Weiß ich nicht, wie lange haben wir jetzt diesen Diskurs um 5, 6, 7, 10 Jahre um Falschinformationen im Internet und deren Verbreitung, dass ja so ein öffentlich-rechtlicher Sender an der Stelle noch so fahrlässig dann damit umgeht, so wie du es ja eben selber auch genannt hast, fahrlässig in deinem Kommentar. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir in dieser Corona-Situation, der Bhakti ist eben sozusagen ein Held derjenigen, die auf oft fragwürdiger Faktenlage in Frage stellen, vielleicht nicht, dass es Corona gibt, aber dass es eine sozusagen große, gefährdende, gesellschaftsgefährdende Pandemie ist an der Stelle. Da gibt es ja auch Auseinandersetzungen um den Pandemiebegriff. Und natürlich in der Folge dann, ob Maßnahmen wie das schlimme Maskentragen notwendig ist oder eben auch andere Einschränkungen. Ne? Und genau diese Auseinandersetzung darum haben wir dann, und fast vor allen Dingen du, muss man ja wirklich sagen, dann in den Kommentaren zu spüren bekommen. Wir haben ja auf netzpolitik.org schon seit anderthalb Jahren, wie wir hier auch, glaube ich, im Off-the-Record-Podcast schon öfter mal reflektiert haben, einen Wechsel bei unseren Kommentaren gehabt. Wir haben bei netzpolitik.org ja lange Zeit, waren wir einer der letzten Orte, wo man noch einfach so kommentieren konnte, ohne dass man sich anmeldet, ohne dass es da irgendwie eine Zwischenprüfung gab. Das haben wir geändert, vor anderthalb Jahren etwa. Und seitdem werden Kommentare eben bei uns erst freigeschaltet, nachdem sie moderiert worden sind, nachdem sie durchgesehen worden sind. Wir haben eine andere gravierende Änderung gehabt, nämlich, dass wir keine Meinungsbeiträge mehr haben wollen. Es gibt genug Orte, wo die Leute ihre Meinung hinterlassen können im Internet. Wir wollen Ergänzungen inhaltlicher Natur, Fragen, Hinweise auf Fehler, auf andere Informationen, gerne Widerspruch und Debatte auch, aber so ein reines, ja, ich finde das so und so, wollen wir bei uns in den Kommentaren nicht mehr, weil wir eben weil wir das Gefühl hatten, dass es an, oder den Eindruck hatten, dass es an vielen Stellen einfach wirklich die Kommentarkultur so schlecht war, dadurch, dass Leute einfach nur noch ihre Meinung, die oft eben schon vorgefertigt war, oft nur die Überschrift gelesen, Politiker sowieso alle in einen Sack, Knüppel drauf, triffst du immer den richtigen, dass das sozusagen die Kommentarkultur verroht hat und verschlechtert hat, auch Leute dann zum aus unseren Kommentaren weggebracht hat, die wir eigentlich dort lesen wollten, weil sie dann gesagt hatten, okay, unter den Bedingungen mache ich hier nicht mehr mit. Und obwohl wir schon sozusagen diese Vormoderation der Kommentare haben, haben wir unter diesem Kommentar dann irgendwann die Kommentarspalte ganz dicht gemacht, weil wir gesagt haben, okay, es kommt so viel an unflätigen, beleidigenden, auch bedrohenden Kommentaren, dass wir das gänzlich schließen. Willst du mal erzählen, wie es dir damit ging und was so für Kommentare eigentlich kamen?
Genau, also es gab so ein bisschen wie bei Corona mehrere Wellen. Die erste Welle war nach Veröffentlichung des Beitrags. Da kamen die meisten Kommentare tatsächlich über Facebook, also unter dem Facebook-Post des Kommentars. Und das waren irgendwann fast 500 Kommentare, die alle irgendwie in dieselbe Richtung gingen. So, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Es wurde sehr darauf abgezielt, dass ich eben Praktikantin bin. Ich meine, bei Netzpolitik steht unter jedem Artikel eben die Autoreninfo, wer den Artikel verfasst hat. Und da stellt man sich so kurz vor, wer man ist, was man macht. Und da steht eben, ich bin Praktikantin und ich studiere auch gerade noch Journalismus. Da haben sich so die meisten drauf gestürzt. Und das ist irgendwann dann so ein bisschen abgeflacht und dann ist es aber ein paar Tage später, da war dann mein Praktikum tatsächlich schon vorbei, also ich habe das in meiner letzten Woche geschrieben, ist der Artikel in den Firefox-Empfehlungen gelandet, wenn man einen neuen Tab öffnet, die Empfehlungen, welche Artikel man so lesen könnte.
Von Pocket.
Genau, von Pocket und da habe ich dann innerhalb von 3 Stunden über 80 E-Mails bekommen. Also das waren dann Leute, die tatsächlich über die Webseite kamen und die dann Kommentare geschrieben haben, also Ergänzungen einerseits auf der Webseite und andererseits mir eben E-Mails geschrieben haben. Und da ging es auch sehr in die Richtung, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du als kleine Praktikantin hier den großen Professor zu kritisieren. Ich habe mal ein paar Kommentare mir rausgeschrieben. Sehr geehrte Frau Praktikantin, Sie als Nobody sollten es besser lassen, einen renommierten Wissenschaftler wie Herrn Bhakti zu diffamieren. Und in die Richtung ging eben sehr, sehr viel. Mein Lieblingskommentar, der ist etwas länger, aber den muss ich einfach zu Best geben.
Bitte.
Ihre Auslassungen über die Aussagen des Herrn Sukarit Bhakdi in einem Interview des Hessischen Rundfunks und seine Person tragen den Geruch von übler Nachrede, Denunziation und Hetze. Ihre inhaltlichen Behauptungen sind unqualifiziert und zeugen von ihrer Unfähigkeit, sich in komplizierte Zusammenhänge einzuarbeiten. Als Praktikantin mit offensichtlich untermaßigem Intellekt haben Sie scheinbar nur die Absicht, auf sich aufmerksam zu machen. Jeder intelligente deutsche Bürger sollte in der Lage sein, sich durch Fachinformationen und seriöse Berichterstattung ein zutreffendes Bild zu verschaffen. Dabei wird er nicht die Schreiereien einer kleingeistigen Medientusse einbeziehen.
Uff, auch dieser Kommentar sprüht ja geradezu dann vor Faktenargumentation und vor guter Quellenarbeit, macht also genau das, was er einfordert.
Exakt. Und ich war wahnsinnig enttäuscht von den Reaktionen, weil ich mich immer gefreut habe, also ich habe ja sehr viele Artikel geschrieben in meiner Zeit zu sehr vielen verschiedenen Themen, mich immer wahnsinnig gefreut habe, inhaltliche Diskussionen mit LeserInnen zu führen und neue Impulse zum Denken bekommen und vielleicht auch mal angezeigt zu bekommen, dass ich Unrecht habe und mich da irgendwie weiterzuentwickeln. Und die ganzen Kommentare waren aber so inhaltsleer, also die meisten Kommentare so inhaltsleer und einfach nur beleidigend und herabwürdigend. Und die wenigsten Leute hatten Lust, sich mit mir irgendwie inhaltlich auseinanderzusetzen. Und ganz, ganz viele Kommentare gingen eben auch darauf ein, Bhakdi und was er inhaltlich sagt und überhaupt nicht auf den Medienjournalismus, den ich ja eigentlich damit betreiben wollte, also die Frage, wen lädt man als Experten ein? Und das fand ich so schade, dass da überhaupt keine Debatte zustande gekommen ist, weil ich mir da tatsächlich den Austausch gewünscht hätte, um auch so meine Haltung dazu so ein bisschen zu schärfen. Und das fand leider überhaupt nicht statt.
Du hast es gerade schon angedeutet, aber wie ging es dir damit? Also so Facebook-Kommentare sind ja dann teilweise noch recht weit weg, habe ich manchmal den Eindruck, anders jetzt als auf Twitter, wenn man irgendwie als Person auch mitgemenschent wird, wo das dann plötzlich sehr nah ist. Aber die E-Mail-Benachrichtigungen über die Kommentare, die dann ja an dich direkt gingen, sind ja dann auch noch mal ein Stück näher dran, oder? Wie ging es dir damit?
Also ich habe die Kommentare selber oder die Mails selber überraschend wenig persönlich genommen. Ich habe immer gedacht, das nimmt mich irgendwie mehr mit, wenn jemand kommt und sagt, wie scheiße ich eigentlich bin. Aber man hat so ein bisschen in so einen Abgrund geschaut von fehlender Wissenschaftlichkeit, von Hass, von Häme. Und das ist dann irgendwie in der Masse, die dann irgendwie auf einmal kommt, einfach so ein bisschen schwierig. Also wenn man in 3 Stunden 80 Mails bekommt und sich die dann anschaut und eigentlich in jeder steht, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das ist dann irgendwie so sehr viel auf einmal. Und mir hat es dann sehr geholfen, einfach mit Freunden, mit Familie darüber zu reden, denen irgendwie die Sachen einfach vorzulesen. Ich glaube, ich bin sehr vielen Leuten auf die Nerven gegangen damit. Dafür Entschuldigung, aber es hat mir einfach geholfen, mir immer wieder von anderen Leuten sagen zu lassen, das ist nicht okay, was da passiert und du hast nichts falsch gemacht und ich finde deinen Kommentar gut oder schlecht, ist egal, aber das, was passiert, ist einfach nicht in Ordnung und sich das einfach immer wieder bestätigen zu lassen, hilft damit umzugehen und hilft nicht, den Bezug zur Realität zu verlieren und in Selbstzweifeln zu versinken.
Mal selbstkritisch gefragt, hätten wir, du warst da ja schon nicht mehr Teil der Redaktion, hätten wir auch anders reagieren können? Hätten wir noch etwas machen können, um dich besser zu unterstützen in dieser Situation? Hätten wir noch stärker öffentlich auch dazu Stellung nehmen sollen?
Ich glaube, also ich habe mich sehr gut unterstützt gefühlt, weil ich auch gerade dann eben nach Ende des Praktikums, ich glaube, ich habe den Kommentar mittwochs geschrieben und freitags war mein letzter Tag und die zweite Welle kam dann eben erst die Woche danach, aber da habe ich auch noch von einzelnen Redaktionsmitgliedern Nachrichten bekommen, wo sie einfach gesagt haben, wir stehen hinter dir und es ist ekelhaft, was da passiert. Das hat mich sehr, sehr gefreut und hat auch sehr geholfen. Ich habe ja auch mitbekommen, dass Leute eben an die allgemeine Redaktionskontaktadresse geschrieben haben und mich, also sich über mich beklagt haben und dass ihr da dann auch ganz klar Stellung genommen habt und hinter mir standet. Das war sehr schön. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass nicht jedem einzelnen Redakteur oder Redakteurin klar war, dass es mein erster Shitstorm ist und dass es das erste Mal ist, dass mir das passiert und mir der Hinweis, lest es doch einfach nicht so weiterhilft, weil irgendwie, es ist schon so eine Art Kontrollverlust, den man durch so eine Reichweite von so einem Kommentar dann eben bekommt und ich hatte irgendwie das Gefühl, das Einzige, wie ich die Kontrolle behalten kann, ist mir das wirklich durchzulesen und habe gedacht, wenn jetzt einer schreibt, ich weiß, wo du wohnst und komm halt abends vorbei, dann möchte ich wenigstens darauf vorbereitet sein. Es ist nicht passiert, aber das war irgendwie ja so die Angst, die man dann entwickelt. Und dass man mag irgendwann abgeklärter sein damit, wenn einem das schon ein paar Mal passiert ist, aber irgendwie hat mir dann dieses einfach nicht lesen in dem Fall nicht weitergeholfen.
Ja, guter Hinweis. Wir haben ja tatsächlich in den Kommentaren, also ich finde, man sieht da zwei Muster, die wir bei netzpolitik.org schon öfter beobachtet haben. Also einerseits das gibt es schon öfter mal oder eigentlich regelmäßig, dass PraktikantInnen, muss man an der Stelle wirklich sagen, auf ihr Praktikantinsein reduziert werden und dass man ihnen irgendwie dass LeserInnen oder KommentatorInnen ihnen die Fähigkeit oder die Befugnis, sich überhaupt zu äußern zu irgendwelchen Themen, sich journalistisch auseinanderzusetzen, hier in dem Fall ist es ja wirklich nochmal, es ist ein Kommentar gewesen, nochmal ein journalistischer Sonderfall, sozusagen absprechen. Und man muss wirklich sagen, das passiert fast ausschließlich bei Praktikantinnen. Also da ist der Sexismus auf jeden Fall extrem, wird er sehr sichtbar in solchen Kommentaren. Und ein anderes Muster, das wir auch immer wieder beobachten können, ist, sobald ein Artikel bei Firefox Pocket empfohlen wird, dann kommen Leute aus Ecken des Internets auf unsere Seite, die wir sonst hier nicht haben und die wir bisweilen auch nicht haben wollen. Wir können uns eigentlich immer mindestens bei kontroversen Sachen, wenn wir jetzt nicht gerade zufällig Überwachungsmaßnahmen aufdecken oder Skandale aufdecken, sondern sobald es um Themen wie Corona geht oder Desinformation oder Rechte, Rechtsextreme geht, kommen da Leute zu uns auf die Seite gespült, die wir sonst da nicht haben, eigentlich auch nicht haben wollen und wo wir uns schon immer darauf vorbereiten müssen, okay, Leute, der Artikel ist jetzt bei Pocket, macht euch bereit für die Moderation und brace yourselves. Was ich aber interessant fand an diesen...
Ich wollte noch eine Sache ergänzen, Ingo.
Ich wollte nur sagen, was ich an diesen Kommentaren interessant fand, war, dass sie teilweise, was sie unterschieden hat von anderen, ist, dass sie oft von... Die Orthographie stimmte bei diesen Kommentaren relativ häufig. Die Rechtschreibung stimmte relativ häufig. Man hat es ja eben gerade schon an dem, was du vorgelesen hast, auch versucht. Das war zumindest der Versuch, ja auch besonders distinguiert irgendwie zu klingen in der eigenen Kritik. Wir haben teilweise von Leuten mit Professorentiteln Kritik bekommen oder du, die sich inhaltlich überhaupt nicht von dem unterschieden haben, was du eben gerade gesagt hast. So einfach so reine... warum darf die sowas äußern und der große Bhakti darf doch wohl nicht kritisiert werden, Manier, die allerdings von einem Uni-Account abgeschickt worden sind. Ne? Das fand ich bemerkenswert an der Stelle, wo man nochmal sieht, okay, wie weit reicht eigentlich das Lager der Corona-SkeptikerInnen oder der Pandemie-SkeptikerInnen, muss man an der Stelle sagen, an der Stelle auch in gesellschaftliche Schichten hinein, von denen man jetzt zumindest ad hoc erstmal sagen würde, dass sie davon nicht betroffen sind.
Ja, aber vor allen Dingen auch von WissenschaftlerInnen, ProfessorInnen, die von ihren Uni-Accounts das abschicken, die überhaupt nicht die Expertise in diesen Fächern vorzuweisen haben. Das sind dann irgendwie Geologen oder so.
Die Krönung war für mich eine evangelische Theologin, eine Professorin in evangelischer Theologie.
Ja, ich glaube, mein Lieblings war, dass jemand geschrieben hat, ich als Mediziner und war dann aber Chiropraktiker. Fand ich auch sehr schön. Aber dass eben Leute mir vorwerfen, ich wäre nicht qualifiziert und sich auf ihre Qualifikation als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler berufen, aber selber in einem komplett anderen Fachgebiet eben bewandert sind. Die mögen Professor sein, aber ein Professor für Geophysik hat keine virologische Expertise. Und wenn er sagt, dass er Seriosität und Wissenschaftlichkeit bewerten kann von diesen Quellen, dann weiß ich nicht, ob er das tatsächlich besser kann als ich, denn ich habe Wissenschaftskommunikation studiert und habe 3 Jahre lang mich damit beschäftigt, wie man Experten auswählt und wie man wissenschaftliche Quellen bewertet. Das war der Inhalt meines Studiums und ich habe mich 3 Jahre lang damit beschäftigt. Und da muss ich dann irgendwie auch selber sagen, ich halte mich nicht für so unqualifiziert, wie sie dann das dargestellt haben.
Zumal, wenn die E-Mails so inhaltsleer sind und selber jegliche Quellenarbeit, Verweise und so weiter vermissen lassen, sozusagen. Das könnte man sich ja denken, wenn jetzt jemand sagt, oder Quellenarbeit kritisiert an der Stelle, dass man das dann selber besser macht. Das wäre wohl die mindeste Voraussetzung dafür. Aber das haben wir eigentlich nie gehabt in dem Fall. Aber sorry, Marie, du wolltest eigentlich schon lange was sagen.
Nee, ich wollte genau den Punkt sagen, den du auch genannt hast. Was ich herausstechend fand, ich habe auch einen Großteil dieser E-Mails gelesen, die an den allgemeinen Account in der Woche kamen, weil ich in der Woche zuständig war für die Beantwortung der E-Mails. Und
tut mir leid.
Dieser herablassende und zutiefst verachtende Tonfall und die Länge der E-Mails fand ich außergewöhnlich und beachtlich. Also genau, wir bekommen, es passiert ja immer wieder, das hast du ja eben auch schon genannt, gerade für Artikel, die über solche Add-ons geteilt werden, dass wir große Mengen an E-Mails bekommen, aber in der Ausführlichkeit und in diesem von oben herabsprechenden Ton, das finde ich schon echt bemerkenswert, dass das irgendwie eine neue Zielgruppe war, die uns da überschwemmt hat mit E-Mails.
Jana, gab es auch Kommentare, wo du sagst, die haben sich unterschieden wohltuend, die waren sozusagen, haben eine inhaltliche Kritik gebracht, die haben dir vielleicht auch nochmal, haben dich über die eine oder andere Frage nochmal nachdenken lassen, oder war das wirklich fast oder ausschließlich sozusagen polemische Kritik an deiner Person?
Ich habe auch aus der polemischen Kritik was mitnehmen können. Ich habe Bhakti ja als Corona-Leugner bezeichnet und finde auch weiterhin, dass man den Begriff verwenden kann. Er leugnet nicht, dass das Virus existiert, aber er leugnet die Gefährlichkeit des Virus. Er leugnet, dass es eine Pandemie gibt. Er leugnet, dass mehr Leute daran erkranken, während mittlerweile die ersten Intensivstationen überlastet sind und Corona eben als gesamtgesellschaftliches Phänomen, was ja ein großer Einschnitt irgendwie war, finde ich schon, dass man ihn als Corona-Leugner bezeichnen kann. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen Angriffsfläche erspart, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das würde ich vielleicht nicht wieder so machen. Andererseits hat Markus Beckedahl in seinem täglichen Newsletter das am nächsten Tag nochmal aufgegriffen und hat ihn als Corona-Skeptiker bezeichnet und hat beispielsweise in Facebook-Kommentaren genau dieselben Reaktionen auf diesen Begriff bekommen. Also hätte das wahrscheinlich nicht groß was geändert. Inhaltlich habe ich einige Mails bekommen oder Kommentare, die gesagt haben, dass sie der Meinung sind, dass man eben diese Leute auch öffentlich diskutieren lassen sollte mit WissenschaftlerInnen oder mit WissenschaftsjournalistInnen, die die entsprechende Expertise mitbringen, um sie sozusagen zu entzaubern. Da hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, die Position von Ranga Yogesh war, dass das nicht unbedingt immer so funktioniert, wie man sich das erhofft. Aber das ist ein Punkt, den ich zumindest verstehen kann, wo ich zumindest sage, ich sehe das Unwohlsein dieser Leute damit zu sagen, wir sperren Leute aus vom öffentlichen Diskurs. Und das ist was, wo ich tatsächlich, also da hätte ich mir viel mehr von gewünscht, von Kommentaren aus dieser Richtung, um eben, wie gesagt, meine Haltung da ein bisschen dran zu schärfen. Bin immer noch derselben Meinung, die ich im Kommentar vertreten habe, aber das war zumindest eine Position, wo ich dann drüber nachdenken musste und irgendwie das nachvollziehen konnte, dass man das so sieht und dass man sich unwohl dabei fühlt.
Man muss ja aber dazu sagen, dass meiner Wahrnehmung nach jetzt deutlich stärker auch in den Medien ja eine Debatte darüber stattfindet, welche Maßnahmen sind richtig, welche sind falsch. Also es gibt ja beispielsweise mit dem Streeck, dem Bonner Virologen, jemanden, der einen radikal anderen Kurs vorschlägt, der in den meisten Fällen, die ich mitbekommen habe, nicht davon spricht oder auf Faktenbasis die Faktenbasis anerkennt, aber einfach einen anderen politischen Kurs, einen anderen Umgang damit fordert oder vorschlägt. Dieser Debatte wird Raum gegeben. Es gibt die Debatte um die Grundrechtseinschränkungen, die durch den Lockdown jetzt weiter wieder vorgenommen werden. Es gibt die Debatte darum, ob das Parlament nicht beteiligt werden muss. Das heißt, auch inhaltlicher Natur sehe ich eigentlich jetzt diese Einheitlichkeit, die Gleichschaltung der Medien, so wie sie ja irgendwie kritisiert worden ist, sehe ich überhaupt nicht mehr zum aktuellen Zeitpunkt. Ich kann schon verstehen, dass es eine Phase gab, wo ich aber auch aus gutem Grund, wie ich ja finde, die Medien schon sehr einheitlich darüber berichtet haben oder darauf geschaut haben. Aber die Debatte ist ja jetzt da. Also wir sind mittendrin in dieser Debatte, oder?
Total, total. Und das finde ich sehr gut. Ich fand tatsächlich am Anfang der Pandemie ein bisschen schade, wie wenig diese Exekutivmacht, also dass eben das Parlament so wenig beteiligt wird. Am Anfang der Pandemie fand ich sehr schade, dass das sehr wenig vorkam. Gleichzeitig muss man aber eben sagen, es gibt nun mal Fakten, und wenn die in allen Medien gleich vorkommen, dann liegt es daran, dass es eben Fakten sind. Und sicherlich gibt es viele Unsicherheiten. Da haben auch viele Leute darauf hingewiesen in den Kommentaren und WissenschaftlerInnen, die sich geirrt haben, die das eben aber auch öffentlich eingestanden haben, die ihre Meinung geändert haben. Beispiel ist Maskentragen. Da hieß es ja am Anfang, naja, es nützt nicht wirklich was und dann aber eben doch schon. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, sich eben zu täuschen, sich zu irren. Aber dann muss man eben auch sagen, dass Bhakti seine Meinung nicht geändert hat auf Basis von neuen Informationen. Und da sollte man wahrscheinlich eher aufmerksam werden, wenn jemand weiterhin immer die gleiche Meinung vertritt, obwohl immer neue Erkenntnisse hinzukommen.
Alright, vielleicht an dieser Stelle mal ein Punkt. Oder hast du noch etwas dazu, das du loswerden wolltest, Jana oder Marie, du noch einen Gedanken?
Nö, ich glaube, wir haben ganz gut alles abgedeckt.
Weil ansonsten wäre die perfekte Überleitung jetzt zum letzten Teil dieser Podcast-Ausgabe dem Spendenbericht, nämlich, dass wir wie immer bei so kontroversen Fällen, wie auch immer wieder Zuschriften, in diesem Fall wieder Zuschriften bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, sie würden uns dann jetzt nicht mehr spenden und uns sozusagen damit drohen wollen, dass wir, weil wir eine andere Meinung vertreten als sie, dass sie uns dann jetzt nicht mehr spenden und dass das für uns ja ein großes Problem sei. Das Schöne an unserem Finanzierungsmodell bei netzpolitik.org ist ja aber eben, dass wir auf den Spenden von ganz, ganz vielen tausenden Einzelpersonen basieren. So gut wie keine Großspenden, außer jetzt mal in den letzten Monaten zweimal, dass uns Einzelpersonen irgendwie 15.000 Euro, glaube ich, gespendet haben. Aber ansonsten fußt unsere Finanzierung eben darauf, dass wir lauter einzelne Menschen haben, Tausende, die uns finanzieren. Das heißt, das ist eine relativ große, gibt uns eine relativ große Resilienz gegenüber Leuten, die uns dann damit drohen wollen. Und die Spendenentwicklung, wir haben jüngst den Spendenbericht für den Monat August veröffentlicht. Das machen wir ja immer, dass wir so ein, zwei, in diesem Fall mal drei Monate später einen Transparenzbericht veröffentlichen für jeden Monat, sodass vollzogen werden kann, woher bekommen wir eigentlich unser Geld und wie steht es eigentlich um unsere Finanzierungssituation. Da kann ich berichten, für den Monat August haben wir Ausgaben in Höhe von 61.000 Euro gehabt und Einnahmen in Höhe von 46.000 Euro, wobei 45.000 Euro davon Spenden waren. Wir haben im Monat August wieder ein paar Bitcoin verkauft und daraus sind 10.000 Euro knapp zusammengekommen für den Monat August. Insgesamt setzt sich die positive Tendenz der letzten Monate, von der ich hier schon berichtet habe, fort. Das heißt, die Einnahmen im August 2020 sind deutlich höher gewesen als die Einnahmen im August 2019. Gerade ganze 36% mehr. Das macht uns total froh und glücklich und dankbar. Nichtsdestotrotz der Hinweis, wir haben im August 57% unseres Spendenziels für das Jahr 2020 erreicht gehabt. Das heißt, es ist noch ein langer Weg zu gehen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter unterstützt. Wir freuen uns, wenn ihr uns aber auch nicht nur finanziell unterstützt, sondern gerne auch ideell, indem ihr sinnvolle Kommentare hinterlasst bei uns auf der Seite oder uns auch in eine Debatte verwickelt, indem ihr unsere Artikel lest und teilt, indem ihr sie anderen weiterempfehlt und indem ihr auch diesen Podcast weiterempfehlt, zum Beispiel indem ihr eine gute Bewertung hinterlasst, sodass die Empfehlungsalgorithmen der Podcast-Dealer uns weiterempfehlen. Liebe Jana, liebe Marie, ich danke euch für dieses sehr spannende Gespräch und ja, hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
Danke dir.
Danke euch beiden.
Tschüss.
Tschüss.